Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wir beide sind ja Wessis. Wir sind beide in Westdeutschland in der Bundesrepublik geboren. Wir wissen beide sehr viel über die DDR, vor allen Dingen aus dem Geschichtsunterricht, aus Geschichtsbüchern, aus auch Gesprächen mit Zeitzeugen. Bist du froh, dass du nicht in der DDR aufwachsen musstest?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, das kann man sich ja nicht aussuchen. Und ja, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Also man gewöhnt sich an alles. Also wenn ich im Königshaus aufwachse, dann gewöhne ich mich da dran. Genauso wie wenn ich jetzt in einem anderen Land aufwachse. Also ich glaube, man gewöhnt sich an vieles.
Okay, vielleicht eine sehr hypothetische Frage. Zugegeben, ich frage Sie vielleicht einmal andersherum. Das Wissen, was du über die DDR hast, über den Alltag in der DDR, über das SED-Regime, wenn du dir die Situation in der ehemaligen DDR anguckst und die Freiheiten, die wir in der Bundesrepublik haben, was sagst du, ist da das Wichtigste für dich, wo du froh bist, dass es bei uns nicht so ist, wie es damals in der DDR war?
Ja, also auf jeden Fall, dass wir in einer Demokratie leben. Also DDR war ja keine Demokratie, war auch in weiten Teilen ein Unrechtsstaat, auch wenn das andere gerne anders behaupten. Und dass man auch frei reisen kann, also jetzt nicht irgendwie eingeschränkt ist, dass man wirtschaftliche Entwicklungspotenziale hat, also auch das studieren kann, was man möchte. Also ich glaube, da können wir schon ganz froh sein, dass wir Wessis sind.
Und dass wir jetzt alle in einer gesamtdeutschen Bundesrepublik leben, in der diese Freiheiten garantiert sind. Hast du manchmal die Angst oder Sorge, dass diese Freiheiten bei uns verloren gehen und wir uns so auf einem gewissen Weg in Richtung DDR und dessen Sozialismus bewegen?
Also es ist schon weit hergeholt, aber die Ideen der DDR sind auch ein Stück weit wieder salonfähig. Also ich lese zurzeit das Buch von Gregor Gysi, das vor einigen Jahren erschienen ist, wo er auch so seine Zeit in der DDR beschreibt, wie er die Wende beschreibt. Also er wurde dann ja Vorsitzender der SED, also der Partei, die praktisch Diktatur getragen hat. Und da wird schon manches relativiert. Und Gregor Gysi ist jemand, der Hallen füllt, der gesellschaftlich akzeptiert ist und der in einem Buch irgendwo eine Diktatur verherrlicht. Also das passt aus meiner Sicht nicht ganz zusammen. Von daher mache ich mir doch schon ein bisschen Sorgen.
Ja. Eine, die auch im Bundestag, im Deutschen Bundestag saß und die aber auch die DDR kennt, weil sie dort nämlich geboren ist und 16 Jahre lang gelebt hat, bis dann die Mauer fiel und die Wende kam, hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Rolle rückwärts DDR? Fragezeichen. Katja Adler, sie hat ja ihre Zeit in der DDR beschrieben und beschreibt dann in dem Buch auch ihre Sorge, dass in unserem Land manches vielleicht in die Richtung läuft, die auch ja, Gregor Gysi vielleicht gerne wieder hätte, aber die Sorgen bereiten kann. Was genau sie gesagt hat, was sie in ihrem Buch geschrieben hat und wie sie Deutschland 2025 sieht, ob sie unser Land wirklich auf dem Weg zurück, in Anführungszeichen, in Richtung DDR sieht, das erfahrt ihr jetzt im Interview, im Gespräch. Ich mit Katja Adler über DDR, Rolle rückwärts, Fragezeichen. Anfang Oktober war Saarbrücken, wo wir von der Unionsstiftung unseren Sitz haben, vollgepackt mit hunderttausenden Menschen, die aus der ganzen Bundesrepublik zu uns gekommen sind, um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober zu feiern. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit fanden hier bei uns in Saarbrücken statt. Zum 35. Mal hat sich in diesem Jahr die Einheit gejährt und es gibt noch immer jede Menge über das Verhältnis zwischen Ost und West zu sagen, über die Wiedervereinigung bis heute und ja auch über eine Gesellschaft, die immer noch irgendwie am Zusammenwachsen ist. Ich spreche heute mit jemandem, die sozusagen Kind beider Welten ist, 1974 in Eisenhüttenstadt in Brandenburg geboren, also in der damaligen DDR, war sie gerade mal 15 Jahre alt, als die Mauer fiel und 16, als sie dann plötzlich Bürgerin einer ja, neuen gesamtdeutschen Bundesrepublik wurde. 2021 zog sie dann für die FDP in den Deutschen Bundestag ein und hat im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht, über das wir heute sprechen wollen. Hallo Katja Adler, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Hallo, hallo und vielen Dank, dass ich über das Buch und über unsere Gesellschaft hier sprechen darf.
Ja, freut mich auch sehr, Frau Adler, über Ihr Buch wollen wir sprechen. Es trägt den Titel Rolle rückwärts DDR mit Fragezeichen und deshalb schlage ich vor, wir fangen auch mal hinten an. Wir machen auch die Rolle rückwärts, nämlich in der DDR. Wir fangen bei Ihnen an. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit in der DDR oder genauer gefragt, Inwiefern sind Sie denn in Ihren ersten 16 Jahren mit diesem SED-Staat irgendwie in Berührung gekommen? Wie sind Sie dem begegnet oder vielleicht auch in Konfrontation mit ihm geraten?
Zunächst einmal, ich kann mich an eine sehr glückliche Kindheit erinnern. Also ich hatte ein tolles soziales Umfeld, klasse Familie. Und also das war nicht nur DDR oder nicht nur Sozialismus, zumindest für mich. Aber es war schon sehr früh, also quasi im Kindergarten letztendlich schon. Ich bin ja dann auf die Sportschule am Ende gegangen als Geräteturnerin. Also im Leistungsturnen war ich ab der dritten Klasse. Und da wurde ich schon im Kindergarten quasi gesichtet. Also da kann ich mich sehr dezidiert auch dran erinnern, dass da Menschen in den Kindergarten gekommen sind und schauen wollten, wie man jetzt über einen Balken balancieren kann und ob man eine Rolle rückwärts oder eine Rolle vorwärts machen kann. Also da bin ich schon sehr früh mit dem Regime quasi in Kontakt gekommen, ohne es zu wissen. Ja, aber Pioniernachmittage, dann weiß ich, irgendwelche Nachmittage auch, wenn man dann Richtung Jugendweihe gegangen ist, wurde man ja auch vorbereitet, ein guter Bürger der DDR zu werden. Also da ist man ständig in Kontakt gewesen. Auch und bei der Berufswahl wurde mir gesagt, was ich nicht machen darf und was ich machen darf, wenn ich Abitur machen will, was ich dann studieren soll und so weiter. Also das war eine, also das System, das Regime war beständig im Leben präsent, ja, also das, auch wenn das erst im Nachgang wirklich einem bewusst wurde. Ja, also mir war das in der Zeit gar nicht so klar, ehrlich gesagt.
Wenn Sie sich so zurück, genau, wenn Sie sich zurückerinnern und Sie sagen, ja, das war normal, das war bei jedem so, hatte das vielleicht auch so was, ja, was Nettes, was Gutes, hey, da ist jemand, der passt so ein bisschen auf mich auf, der hilft mir, der nimmt mich bei der Hand, oder war es eher so ein befremdliches, da kommt jetzt jemand und zwingt mich irgendwo hin? Also welches der beiden Gefühle hat vielleicht damals überwogen?
Also dieses Nachfragen oder dieses Befremdliche kam mit der Zeit. Also das erste Mal habe ich wirklich gedacht, Leute, wieso darf ich nicht selbst entscheiden, was ich mal in meinem späteren Leben machen möchte? Wieso soll ich jetzt Lehrer werden? Ich weiß gar nicht, ob ich Lehrer werden will. Ja, okay. Ich wusste nur, dass ich Abitur machen wollte. Also ich wusste schon in der ersten Klasse, dass ich gern 12 Jahre zur Schule gehen will. Andere sagen immer, die sind nicht gern zur Schule gegangen. Ich bin total gern zur Schule gegangen und wollte gerne 12 Jahre gehen. Und das konnte auch nicht ich allein entscheiden oder meine Eltern. Das wurde letztendlich entschieden. Und dann wurde gesagt, das darfst du nicht. Ich wollte irgendwie Staatsanwältin werden, noch relativ naiv. Das war ja damals noch so ein bisschen getrennt. Und das wurde auch gesagt, nein, geht nicht. Also du wirst Lehrer. Da habe ich gedacht, Leute, irgendwie nervt das hier gerade. Also das fing an, so ein bisschen zu kribbeln. Das war so der Beginn. Und letztendlich, kann ich rückblickend sagen, kam die Wende für mich genau richtig. Weil sonst, vielleicht wäre ich, ja, ich wäre dann Lehrer geworden. Ja, aber mir nur gesagt, wenn ich mir wenigstens die Fächer frei auswählen darf und mir nicht noch die Fächer vorgeschrieben werden, dann hätte ich mich damit auch arrangiert, ja.
Zum Verständnis, was hat man Ihnen denn, also die eine Frage wäre, wie hat man das begründet, dass Sie jetzt unbedingt Lehrerin hätten werden sollen und eben nicht Staatsanwältin, was war die Begründung? Und das andere, was waren so die Bedingungen, dass man gesagt hat, Sie müssen bestimmte Dinge erfüllen, um überhaupt Abi zu machen? Was waren das für Dinge? Also fangen wir mal an, was war die Begründung, dass Sie Lehrerin werden sollten?
Also bei Staatsanwaltschaft gegen das geht nicht. Und das war die Begründung.
Okay, Punkt. Okay.
Dann, ich habe ehrlicherweise noch nicht weiter nachgefragt, weil man lernt, also ich habe es zumindest gelernt, es wird einem kein in irgendeinem Seminar beigebracht, sondern man lernt es, learning by doing, bestimmte Sachen nicht weiter zu hinterfragen, bestimmte Sachen zu sagen und bestimmte Sachen nicht intensiver zu hinterfragen. Und das war dann offensichtlich, war ich da schon ganz gut konditioniert. Und Abitur durfte ich machen. Das hat mich dann auch, ja, nicht gewundert. Aber offensichtlich waren einmal meine Leistungen ganz gut. Also das war ja dann auch, hatte auch eine bestimmte Grundlage. Und dann eigentlich ist ja so Abitur so den Arbeiter- und Bauernkinder vorbehalten worden. Da mein Vater aber ja schon Ingenieur war, also schon studiert hatte, war das auch nicht so ganz klar und ganz normal und ganz selbstverständlich. Aber das war für mich offensichtlich also dann doch eine Option. Also ich durfte das machen. Wie gesagt, ich habe auch in der Zeit sehr schnell gelernt, also auch ein Staatsbürgerkunde oder wann auch immer, was die von einem hören wollen, das hat man dann schlicht auch gesagt. Oder lieber mal bei bestimmten kritischen Sachen nicht zu laut werden. Ja.
Ja. Das würde mich dann zu meiner nächsten Frage auch bringen. In Ihrem Buch geht es ja vor allen Dingen um Freiheit. Was hieß denn in der DDR dann Freiheit? Also so wie Sie das jetzt schildern, gab es die im Prinzip nicht. Sie wurden konditioniert, bestimmte Dinge nicht zu hinterfragen oder sie wussten schon genau, wann sie was zu antworten hatten, damit die nur ja zufrieden sind. Der Weg wurde vorbeschrieben, also es war alles so fremdbestimmt, von außen bestimmt. Was hieß denn dann? Oder gab es Freiheit in irgendeiner Form in der DDR?
Auch das hat sich sehr ins Private zurückgezogen. Also es gab schon, von meinem Gefühl her, gab es dann dieses öffentliche, dieses offizielle Leben, auch wenn ich in die Schule gegangen bin. Und dann gab es halt das private Leben mit seinen Freunden. Ich habe mir mit 15 eine Simson S51 gekauft, selbst zusammengespart. Und das war dann für mich, also dieses Moped war für mich wirklich auch ein Stück Freiheit. Ja, und das, da konnte ich ziemlich gut von A nach B kommen und habe das sehr genossen. Das war für mich auch schon ein Gefühl von Freiheit. Also wie gesagt, diese Parallelwelten, diese Scheinwelt war das eine und dann diese private Welt, in der man in der Regel, ja, man hat natürlich manchmal auch gucken müssen, wer ist da jetzt privat bei einem in seinem eigenen Umfeld unterwegs, aber in der Regel mit Freunden, mit Familie, da gab es schon einiges auch an Freiheitsgefühl. Also das konnte man jetzt halt nicht in der Lebensplanung immer umsetzen, aber im persönlichen, privaten Leben hatte ich schon auch das ein oder andere Mal das Gefühl, frei zu sein, ja.
Ja. Wie war das dann mit der Wende? Sie waren 15, 16, da ist man ja sowieso in so einer gewissen Sturm- und Drangphase normalerweise. Man versucht eh viel auszuprobieren und dann sind Sie plötzlich raus aus diesem SED. Staat drin in der Bundesrepublik. Wie hat sich das angefühlt? War das jetzt plötzlich alles frei oder war es irgendwie ein seltsamer Übergang? Wie war das für Sie?
Zuerst war es schon ein Stück weit befreiend, weil so ein gewisses Druckgefühl von einem abgefallen ist. Also in diesem System, in diesem Regime gab es schon auch immer die Erwartung, regelkonform zu sein. Und das war dann erstmal weg. Gleichzeitig waren dann, also gerade auch, ich habe ja meine Eltern auch beobachtet und meine Eltern erlebt, die ja viel, viel länger in diesem Regime gelebt haben. Und dann wird einem auch schon erstmal der Boden unter den Füßen weggerissen. Ja, der ja auch ein Stück weit Sicherheit und ja Normalität gegeben hat. Es gab in diesem Regime immer auch Menschen, die da heftigst drunter gelitten haben. Ich erzähle jetzt hier nur meine ganz persönlichen Erfahrungen. Und ich hatte das Glück eben nicht, oder meine Familie hatte das Glück, nicht in die Stasi-Fänge zu geraten. Ich kenne auch Schicksale, die waren brutalst und ganz schlimm. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dieser Befreiungsschlag ein viel, viel größerer war. Für mich ist ganz viel Druck abgefallen. Und dann musste ich selbst schauen. Also wenn dir vorher gesagt wird, hey, du wirst Lehrer und auf einmal, oh Gott, ja, was werde ich jetzt? Ja, und das war schon ein ziemlich spannendes, ein ziemlich interessantes, ein großartiges Gefühl auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind halt, das hat sich ja dann erst im Nachgang ergeben, sind dann so viele auch Arbeitsplätze weggefallen und so viel Arbeitslosigkeit ist entstanden, wo man erst gebraucht wurde, war man dann gefühlt oder wurde man dann gefühlt nutzlos, ja, oder wurde nicht mehr gebraucht. Das ist schon heftig, was teilweise passiert ist.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie sich in Ihrem Buch trotzdem entschlossen, einen Vergleich zu ziehen zwischen heute, also unsere Gesellschaft in der Bundesrepublik heute und dem damals in der DDR. Es heißt eigentlich immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, diesen Vergleich trotzdem anzustellen?
Ja, Geschichte wiederholt sich nicht, wenn man daraus lernt. Und wichtig ist ja auch zu wissen, wo man herkommt, um den Weg ja, strukturieren zu können, wo man hingehen will. Und ich hatte das Gefühl, dass es so ein Stück weit in Vergessenheit geraten ist, wo wir hergekommen sind. Denn es ist ja eine gemeinsame Geschichte. Und das fehlt mir auch so ein Stück weit, dass wir eine gemeinsame deutsche Geschichte haben. Und auch die DDR ist Teil einer gemeinsamen Geschichte. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ausgeblendet wird, dass wir nach 45, 49 gab es halt auf der einen Seite Demokratie und auf der anderen Seite Diktatur. Und am Ende hat die Demokratie, also das demokratische System, gesiegt. Und Diktatur ist unterlegen. Und am Ende hat man es entweder vergessen wollen oder weggeschwiegen oder wie auch immer. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht daraus gelernt. Und wir haben uns das nicht genau angeschaut. Wir haben das auch nicht aufgearbeitet. Und das war auch so ein Stück weit der Hintergrund, weshalb ich das mal aufgeschrieben habe. Um zu sehen, Leute, wir hatten Diktaturen auf deutschem Boden, nicht nur die Nazi-Diktatur. Wir hatten auch die sozialistische Diktatur der SED, eine Partei, die es auch heute noch gibt. Die hat sich halt nur umbenannt. Ja. Und das ist, habe ich das Gefühl, wird nicht so betrachtet oder nicht so ernst genommen, wie es eigentlich ernst genommen werden müsste. Und es wurde nie aufgearbeitet. Nie wirklich.
Bleiben wir mal dabei und steigen etwas tiefer ein. Können Sie vielleicht mal drei konkrete Themen nennen, in denen Sie starke Parallelen sehen zwischen eben dieser Diktatur in der DDR und der heutigen Bundesrepublik, und das vielleicht erläutern? Also.
Eins ist, also ist das ganz klassische, Meinungsfreiheit.
Okay.
Meinungsfreiheit ist die Grundlage, die wesentliche Grundlage einer Demokratie. Und da entscheidet sich, ob wir in einer Diktatur oder in einer Demokratie leben. Wenn wir unsere Meinung frei äußern können, ohne irgendeine Konsequenz fürchten zu müssen, ja, es sei denn, es ist strafbewehrt oder es ist nicht verfassungskonform, das nehme ich jetzt mal aus. Mhm. Also ziemlich unappetitliche Meinung. Wenn man die frei äußern kann, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, dann hat das schon sehr viel mit Demokratie zu tun. Aber das geht mehr und mehr verloren. Wir haben, also mittlerweile ist ja so der Bademantel schon so ein bisschen Symbol. Ja, plötzlich Hausdurchsuchungen für irgendwelche Äußerungen in Social Media. Mhm. Wir haben Meldestellen, die möglicher, also die zum Denunzieren quasi anregen. Ja. Wir haben, normalerweise haben wir Ordnungsbehörden, die dafür verantwortlich sind. Und jetzt sind aber Meldestellen eingerichtet worden, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze andere Menschen denunzieren. Dann haben wir einen Bundesverfassungsschutz, der auch Privatleute mittlerweile beobachten kann. Also das sind komische Entwicklungen, mindestens komische Entwicklungen. Ich glaube, morgen soll über die Chatkontrolle entschieden werden. Ja, also da ist selbst das digitale Briefgeheimnis wird aufgeweicht, aufgehoben. Also das sind Entwicklungen, die können einem, wenn man schon einmal in so einem Regime gelebt hat, mindestens dann große Angst machen. Nur wenn man noch nicht in so einem Regime gelebt hat, sollte man mindestens mal genauer hinhören, weil das sind Entwicklungen, die keiner von uns dulden sollte. Mhm. Nicht mal dulden. Dann wird ständig gesagt, wie wir zu leben haben, ob wir weniger Fleisch, weniger fahren, weniger fliegen oder wie auch immer. Das ist, da gehen einem, also mir zumindest, die Nackenhaare hoch. Ja, und Planwirtschaft, es wird immer mehr gesagt, also es wird immer mehr an Schreibtischen oder also an Schreibtischen in Ministerien oder von Politikern gesagt, wie die Wirtschaft zu funktionieren hat oder was der Verbraucher nachzufragen hat. Ihr Auto ist nur ein kleines Beispiel. Mhm. Und das Wichtigste, ich glaube, ich habe fast 100 Seiten in dem Buch den Medien gewidmet. Und da sehe ich riesige Probleme mittlerweile im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Habe ich schon vor, weiß ich, 4, 5 Jahren mal auf X einen Post abgesetzt, wo ich gesagt habe, so ungefähr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie zu einem Begründungsapparat linksgrüner Meinung geworden ist. Da gab es einen Riesenaufschrei. Da gab es, also da hat mein Mitbewerber, der Bündnisgrün, hat da eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich hatte die Presse angerufen, wie ich sowas nur twittern konnte. Ja. Ich stehe dazu. Das habe ich damals schon gemeint und es ist nicht besser geworden. Und wenn man sich das genau anschaut, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk los ist, dann halte ich das für mittlerweile auch gefährlich für unsere Demokratie. Das ist so einseitig, was wie dort berichtet wird, wie auch die Talkshows besetzt werden, wie auch Kindersendungen schon wirklich manipulativ angesetzt werden. Das ist durchaus Parallelen gibt. Ja. Mhm. Also es ist nicht gleichsetzen, das ist durchaus aber vergleichen. Und wir müssen diese Vergleiche führen, um auch erkennen zu können. Mhm.
Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke und an den Politikunterricht, da haben wir gelernt, dass in einer Demokratie es immer den Streit gibt zwischen Freiheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Dass es da immer einen Streit gibt und das mal mehr auf der einen, mehr auf der anderen Seite sich bewegt und aber immer hart ausgefochten wird. Würden Sie trotzdem behaupten, dass wir uns langsam in der Bundesrepublik Deutschland auf einen autoritär geführten Staat, wie es die DDR war, zubewegen, insofern, dass eben, also auch die Punkte, die Sie angesprochen haben, tendieren ja eher dazu, dass man den Punkt Sicherheit der Freiheit einfach überordnet. Würden Sie das so unterschreiben und sagen, wir bewegen uns darauf hinzu oder ist das nicht ganz so zu betrachten?
Mhm. Freiheit ist ja auch, oder anders, man findet immer Gründe, Freiheiten einzuschränken, immer. Die können ganz klein sein, aber es gibt immer eine Begründung, eine Freiheit einzuschränken. Freiheit definiere ich durchaus als individuell. Freiheit ist immer individuell. Dann gibt es jetzt aber immer mehr Definitionsversuche, Freiheit kollektivistisch zu sehen, solidarisch zu sehen, eine gemeinsame Freiheit. Und das hat bei Corona angefangen. Das war übrigens der Ursprung. Corona war so ein bisschen mein Knack, wo ich dann gesagt habe, ich muss das jetzt immer aufschreiben, was hier passiert. Und dann diese Solidargemeinschaft. Ja, Freiheit kann nur solidarisch gelebt werden. Das sind wirklich wichtige Punkte. Und dieses, natürlich muss man immer abwägen. Freiheit, wann endet meine individuelle Freiheit? Wenn sie jemand anderen bedroht oder wenn sie jemand anderen einschränkt, natürlich endet sie dann dort. Und Freiheit und Sicherheit muss man auch abwägen. Da kann man durchaus auch streiten und muss man auch drüber streiten. Mhm. Aber es bedeutet doch nicht, dass mir meine eigenen Entscheidungen abgenommen werden. Oder dass jemand für mich handelt. Es ist immer trotzdem individuell. Und das ist im Prinzip letztendlich auch die Entwicklung, die ich im Augenblick sehe, dass wir weg von individueller Verantwortung, individueller Freiheit weggehen, immer mehr in dieses kollektivistische Denken kommen, immer mehr in dieses Gleichmachen. Gleichberechtigung wird immer mehr zur Gleichmacherei. Und dabei sind das zwei völlig verschiedene Punkte. Und das gibt es immer in ganz kleinen Schritten. Es gibt immer gute Begründungen. Ja. Und als es mal um die Meldestellen, um die Antifeminismus-Meldestellen ging, hört sich erstmal toll an. Ja. Also wenn man, wenn jemand Frauen benachteiligt oder wie auch immer, dass man das dann irgendwo melden kann. Die Begründung ist erstmal super. Aber dass man dann gleichzeitig ein riesengroßes Tor öffnet für jeden, der auch andere durchaus, wenn sie nicht richtig gendern, meldet oder wie auch immer, dann ganz schnell in diese Kleinigkeiten-Meldefalle tappen. Das wird nicht gesehen. Die Begründungen sind immer da. Es ist meistens moralbasiert. Es ist meistens haltungsfest. Es wird gesagt, was die richtige Haltung ist. Mhm. Und dann hat man oft wenig entgegenzusetzen. Und dann wird Freiheit ganz oft mit Egoismus gleichgesetzt. Und das, wie will man, also dann kann man sicherlich immer gegenargumentieren, aber dann ist man sofort ein egoistisches, was auch immer, Kapitalist. Egoistischer Kapitalist. Ja, und das hört sich erstmal schlimm an. Ja. Hm.
Jetzt haben Sie ja eben schon die Medien auch genannt. Gibt es denn noch neben den Medien weitere Kräfte in unserer Republik, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Weg, den Sie jetzt skizziert haben, eingeschlagen sind, dass wir eben mehr über Gleichmacherei oder mehr auf dem Weg Richtung Gleichmacherei sind und die Meinungsfreiheit einschränken? Welche Kräfte sind dafür verantwortlich? Also Medien haben Sie genannt. Gibt es noch weitere?
In meinen Augen sind das in erster Linie linke progressive Kräfte. Und was ist denn links, rechts, links? Ist halt genau dieses kollektivistische Denken. Und Progressivität ist, oder die neue Progressivität will vorschreiben, was Fortschritt ist. Und in meinen Augen entsteht Fortschritt, wenn wir bestimmte Voraussetzungen schaffen. Aber wir sagen nicht, was Fortschritt ist. Und gerade auch linke Kräfte, die in genau diese kollektivistische Gleichmacherei befördern und weg von diesem Individualgedanken, von diesem Leistungsgedanken ja auch weggehen. Also wenn wir uns anschauen, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft wurden oder weil dann möglicherweise der eine Sieger sein könnte und der andere sich unterlegen fühlt. Wenn wir eine Gesellschaft ohne Leistungsgedanken sind, können wir gar keinen Fortschritt generieren. Dann ist das Sozialismus. Dann ist das dröger Sozialismus, wo sich Leistung nicht mehr lohnt. Und genau auf dieser Spur sind wir im Augenblick. Um bestimmte Minderheiten, die dann irgendwie definiert werden, mal sind es die Frauen, dann sind es wieder Migranten, dann ist es wieder irgendjemand anderes. Um diese Minderheiten zu schützen, werden aber alle anderen aus dem Leistungsgedanken rausgenommen. Und das ist für eine Gesellschaft, die daraus sich ja entwickelt und Fortschritt generiert, fatal. Und das sind Kräfte letztendlich, die Minderheiten schützen wollen mit Moral und mit Haltung. Und dann jeder, der sagt, ich möchte aber trotzdem mit meinem Leben, ich möchte Leistung bringen, ich will vorankommen, dann als Egoist oder sonst was darstellen.
Andersherum gibt es denn Kräfte, die diesem Weg, den Sie skizzieren, entgegenwirken? Also gibt es auch Leute, die sich wehren?
Es gibt durchaus auch die bürgerlichen Kräfte, die sich wehren, die trotzdem Leistung bringen wollen, die sich dem nicht aussetzen. Allerdings sind die in den letzten Jahren einfach still und leise gewesen. Die haben sich entweder dem nicht ausgesetzt oder wollten sich dem nicht aussetzen. Wenn sie was gesagt hätten, wer möchte sich schon gern als Rassist bezeichnen lassen? Wenn jemand sagt, also hier das mit der Migrationspolitik, das gefällt mir gerade aber überhaupt nicht. Ja, oder ich habe das eine oder andere Mal auch schon gesagt. Also ich hab ein Problem mit einer Kultur, die auch in unser Land kommt, die Frauen nicht achtet. Ja, die Frauen noch nicht mal die Hand geben möchte. Oder die mir sagt, dass ich, wenn ich rausgehe, entweder mal eine Begleitung rausgehen muss oder ein Kopftuch tragen soll. Damit habe ich ein Problem, das möchte ich nicht. Wenn ich das aber sage, dann bin ich rassistisch. Und da gibt es viele, die das sich nicht aufbürden wollen. Ja. Es gibt durchaus auch soziale Konsequenzen, wenn man das oft genug und laut genug sagt. Und deswegen ist es so meine Beobachtung, sind bestimmte bürgerliche Kräfte viel zu leise gewesen in der Vergangenheit. Und die gibt es aber. Und das gibt auch die Leistungsbereiten. Es gibt auch eine leistungsbereite junge Generation. Die gibt es. Und die muss man in meinen Augen ermutigen, genau ihren Weg zu gehen und eben lauter zu werden und zu sagen, ich möchte das so nicht. Ich möchte nicht gleich gemacht werden. Im Zweifel bin ich dann halt besser als jemand anderes. Und das ist aber auch gut so. Daraus lebt ja auch eine Gesellschaft, aus diesen Unterschiedlichkeiten.
Jetzt will ich mal kritisch nachfragen. Sie haben ja gesagt, also an dem Beispiel, was Sie eben genannt haben mit den Migranten, die herkommen und sagen, okay, die finden sie nicht gut, wenn die herkommen und haben ein bestimmtes Frauenbild. Wenn man aber den Gedanken der Freiheit konsequent durchdeklinieren würde, die hätten ja eigentlich die Freiheit, genau das zu tun. Und ist es dann nicht im Prinzip von ihnen zu sagen, die sollen nur herkommen oder nur diejenigen sollen herkommen, die zu uns passen? Also auch eine Art Gleichmacherei. Also ich frage das mal wirklich fies nach. Ist es nicht im Prinzip das, was sie den anderen vorwerfen, in diesem Punkt genau dieselbe Argumentation?
Ja, erstmal, es geht nicht um alle Migranten. Ja, also es sind immer auch, natürlich haben wir hier viele auch, die sich an unser oder in unser System, in unsere freiheitliche Grundordnung orientieren, die sind natürlich da, die auch hier aus ihrem Leben was gemacht haben. Es gibt aber eben auch Migranten, die hierher kommen und das eben nicht akzeptieren, nicht unsere freiheitliche Grundordnung akzeptieren. Mhm. Und das ist Voraussetzung. Das ist Voraussetzung, um hier zu leben. Und wenn Menschen herkommen und mir meine hart erkämpften freiheitlichen Grundrechte, gerade auch als Frau, absprechen wollen, dann gehören sie nicht hier in unser Land und nicht in unser System. Das ist für mich selbstverständlich. Und dann gibt es immer wieder auch die Integrationsformel. Ja, wir müssen dann besser integrieren und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, Integration ist keine Bringschuld der Menschen, die hier leben. Integration ist immer auch eine Hohlschuld oder eine Bringschuld der Menschen, die hierher kommen. Ja, und ich möchte in einem weiterhin, auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, nicht in einem Kalifat oder unter der Scharia leben. Ich möchte in einer freiheitlichen, demokratischen Welt weiterleben und natürlich auch das für meine Kinder. Das ist mein Ziel und das ist auch mein, in Anführungszeichen, Kampf letztendlich, wofür ich auch einstehe. Und wenn man das so klar artikuliert, dann ist man, wie gesagt, sehr schnell, gerade auch von diesen vermeintlich progressiven linken Kräften, wird man dann sehr schnell stigmatisiert, moralisch abgeurteilt, um genau in diese Debatte möglicherweise gar nicht gehen zu können oder gehen zu müssen von dieser Seite aus. Ja, also Debatten werden dadurch sehr schnell erstickt auch.
Ja. Zweite kritische Nachfrage. Jetzt haben Sie gesagt, die linken progressiven Kräfte sind diejenigen, die versuchen, diese Gleichmacherei zu machen oder dann bestimmte Meinungen zu unterdrücken, niederzumachen, einzuschränken. Auf der anderen Seite haben wir seit der letzten Bundestagswahl eine konservative Partei in der Regierung. Die CDU stellt auch den Bundeskanzler. Kann man dann immer noch davon sprechen, dass diese bürgerlichen Kräfte, die Sie angesprochen haben, zu leise sind? Immerhin sind sie jetzt ja an der Regierung.
Ja. Ja. Das habe ich übrigens auch ein Stück weit im Buch mir angeschaut, wie die Gesellschaft und wie aber auch die Parteien immer weiter nach links gedriftet sind. Mhm. Also wo ist denn im Augenblick die Mitte? Wo kann man denn die Mitte überhaupt noch verorten? Ja. Wir haben im Augenblick, und ich sehe die Mitte sehr weit nach links gerückt und aus verschiedenen Gründen. Es würde jetzt wirklich auch weit führen, wenn wir darüber nochmal sprechen. Aber wir haben natürlich, haben wir im Augenblick eine Union und die SPD in der Bundesregierung. Mhm. Aber gefühlt gibt im Augenblick die SPD den Ton an. Und ob das aus Überzeugung ist oder aus Notwehr oder wie auch immer, das mag dahingestellt sein. Aber das vorhergesagte links ist vorbei, das hat ja Friedrich Merz auch angekündigt, erkenne ich im Augenblick nicht. Also das ist entweder wieder vergessen oder wird relativiert oder wie auch immer. Aber links ist im Augenblick nicht vorbei. Und da kann man drumherum reden, hin und her reden und sagen, warum ist das so? Aber ganz klar ist auch, wir haben die Brandmauer nach rechts, die Brandmauer zur AfD und die macht halt dann auch erpressbar. Wenn man von vornherein bestimmte Koalitionen ausschließt mit bürgerlichen, auch rechten Kräften, dann kann sich die Linke sehr sicher sein, dass sie immer in Regierungsverantwortung sein wird und immer den Ton angeben wird. Und wenn man sich freiwillig in diese erpressbare Position begibt, dann wird man am Ende genau möglicherweise auch das Versprechen, links ist vorbei, nicht einhalten können. Mhm.
Gut, über die Brandmauer wollen wir in dieser Folge nicht sprechen, sondern wir wollen über Sie und Ihr Buch sprechen. Bleiben wir mal bei Ihnen und aber auch trotzdem bei Parteien und im Bundestag. Sie sind 2021 für die FDP in den Bundestag gekommen, die ja Freiheit im Namen trägt. Und ich habe neulich einen Kommentar von Timo Lehmann im Spiegel, und das ist wirklich Zufall, dass das jetzt ein eher linkes Magazin ist, gelesen, der angesichts der Wahlerfolge liberaler Parteien in den Niederlanden gesagt hatte, es brauche nicht eine neue FDP, sondern gleich zwei, eine rechts- und eine linksliberale Partei. Und ohne eine links-rechts- ohne jetzt genau nochmal diese Links-Rechts-Debatte aufzugreifen, frage ich mal ganz einfach. War in den letzten Jahren und nicht nur in dieser Legislatur das Thema Freiheit stark genug im Deutschen Bundestag vertreten? Fragezeichen.
Ich war ja von 2021 bis 2025 im Bundestag und ich habe für mich, also für mein Gewissen kann ich sagen, ich habe dort zumindest versucht, die freiheitliche Fahne sehr hoch zu halten. Und natürlich war mit der FDP auch eine freie demokratische Partei, nicht nur im Bundestag, sondern auch in Regierungsverantwortung, in der Ampelregierung. Jedoch, und das sage ich hier auch ganz klar, sind dort Entscheidungen gefällt worden, wo man sich fragen darf, wo war da eine freiheitlich-liberale Partei? Was ist da passiert? Und da geht es nicht nur ums Heizungsgesetz, da geht es auch um die allgemeine Impfpflicht, die dann plötzlich aus der eigenen freiheitlichen Partei diskutiert wurde. Da ging es um die Infektionsschutzmaßnahmen, da geht es um das Selbstbestimmungsgesetz. Ich finde, eine der größten Katastrophen, die wir mitgemacht haben oder gemacht haben, ich habe da nicht mitgestimmt, ganz klar aus verschiedenichen Gründen, aber das fehlt. Also da ist die freiheitlich-demokratische Partei unsichtbar gewesen, völlig unsichtbar. Und da kann man sich jetzt fragen, ist das gewollt? War das ein Muss? Weil das waren ja letztendlich auch zwei linke Koalitionspartner, mit denen wir koaliert haben und sehr starke linke Koalitionspartner mit SPD und Grünen. Kann es durchaus passieren, dass man dann als kleinster Partner die größten Kompromisse machen muss. Hm. Jedoch braucht es da aber auch erst recht rote Linien, gerade für eine freiheitlich-liberale Partei. Und die habe ich vermisst. Und die hat die FDP damals auch nicht gezogen. Und ist dann natürlich 2025 leider, aber durchaus auch zu Recht aus dem Bundestag wieder rausgeflogen. Und da fehlt jetzt merklich eine freiheitlich-liberale Kraft, nicht nur im Bundestag und im Augenblick auch, wie ich finde, auch gesellschaftlich. Also da sind wir im Augenblick viel, viel zu leise. Und gerade bei den ganzen aktuellen Themen, die ja anstehen, wie gesagt, Chatkontrolle ist ja jetzt mal ein kleines Thema, aber alles, was die wirtschaftliche Freiheit angeht, die Wirtschaft geht gerade einen Bach runter und es ist kaum was zu hören, ja, von einer wirtschaftsliberalen Partei.
Also würden Sie das auch unterschreiben, dass es vielleicht sogar zwei liberale Kräfte in Deutschland bräuchte, nicht nur die eine?
Mittlerweile komme ich zu dem Schluss, dass es vielleicht der bessere Weg ist. Auch wenn jetzt ganz viele sagen würden, nein, man kann sich nicht rechts, links einordnen, liberal ist irgendwas, dieses klassische Dreieck, irgendwas da in der Mitte und so weiter. Das war vielleicht auch einmal so. Also wir hatten auch mal ein System, ein gesellschaftliches, ein politisches System, wo die FDP sich nicht wirklich immer klar positionieren musste, weil sie zum einen mit der CDU oder mit der SPD koalitionsfähig war oder sein wollte. Diese Zeit ist längst vorbei. Also die Zeit der Bonner Republik ist längst vorbei. Wir haben mittlerweile ein komplett anderes System, ein komplett anderes politisches und gesellschaftliches System. Da muss man sich klar positionieren. Und da gibt es kein FDP ist irgendwas und nichts richtig. Ja. Und selbst diese radikale Mitte, die jetzt irgendwie passiert, ich kann damit selbst nichts anfangen. Was ist denn erstens radikal und wo ist denn tatsächlich die Mitte? Also radikal finde ich ein bisschen schwierig sowieso, aber wo ist denn im Augenblick die Mitte überhaupt? Und Mitte ist für mich im Augenblick so nicht Fisch, nicht Fleisch. Und es tut der FDP wirklich gut und es tut Not, sich klar zu positionieren. Und links ist ziemlich dicht, also ist ziemlich dicht besiedelt mit verschiedenen Parteien. Und da sehe ich kaum eine Chance für eine künftige FDP, sich links, weiter links zu positionieren. Und ob es dann eine Spaltung geben muss, um das abzubilden, das wird, denke ich mal, die Zukunft zeigen. Aber wahrscheinlich ist es dann auch die Tatsache, auch die FDP ins Auge blicken muss. Ja, und links ist überhaupt für mich gar nicht so richtig vereinbar mit liberal im Übrigen. Ja, also das ist schon so ein Widerspruch in sich, aber das ist jetzt nochmal, sei ja jetzt nochmal dahingestellt. Aber ja, vielleicht muss es das geben. Wenn man sich nicht wirklich klar positionieren will, und das muss man, dann wird es irgendwann einen Zwang geben. Also es sei denn, die FDP berappelt sich.
Wir sind gespannt, wie es mit der FDP weitergeht. Wir kommen langsam zum Ende und ich möchte noch eine Frage gerne mit Ihnen diskutieren. Freiheit bedeutet ja auch immer Eigenverantwortung. Sie haben das vorhin beim Thema Integration ja auch schon angesprochen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand hierher kommt und dann von uns empfangen wird und wir passen uns denjenigen an, die da kommen. Integration heißt auch, dass jeder, der sich integrieren möchte, das auch selbst in die Hand nimmt. Genau das Gleiche gilt auch für die Wirtschaft eigentlich, dass ein Unternehmer selbst gucken muss, dass sein Unternehmen läuft und nicht darauf hoffen muss, dass der Staat etwas unternimmt. Freiheit bedeutet Eigenverantwortung und ich provoziere jetzt mal auch alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Haben Sie, Frau Adler, einen Vorschlag, wie die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland wieder mutiger werden, selbst das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und sich vielleicht auch dieser das, was Sie vorhin in der DDR als Erwartung, regelkonform zu sein, so beschrieben haben, ich finde, das passt durchaus, dass man so wartet, sehr, mal gucken, was die da in Berlin machen und dann müssen wir uns halt dem anpassen. Wie können wir als Bürger und Bürgerinnen wieder mutiger werden, unsere Freiheit in Eigenverantwortung umzumünzen?
Ich habe nicht das Gefühl, dass da der Mut fehlt. Es fehlt die Belohnung. Am Ende, es fehlt der Sinn, auch der Selbstwirksamkeit. Ja, wir haben, der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie ist übrigens Wahlen. Ja, und wir haben ja im Augenblick, die Umfragen zeigen ja, dass die Menschen sich ja anfangen zu wehren. Mhm. Ja, und dann wird dann die Interpretation, lasse ich mal weg. Und das ist schon durchaus der Unterschied. Man könnte jetzt auch sagen, das ist alles selbst gewähltes Schicksal da, wo wir im Augenblick sind. Das ist ja nicht einfach passiert, sondern das ist über die letzten Jahre gewählt worden. Und dann ist der Mut fehlt nicht, sondern die Selbstwirksamkeit, die Belohnung, Leistung. Wenn sich Leistung lohnt, dann ist man auch bereit, Leistung zu bringen. Wenn sich Leistung aber nicht lohnt, das ist in der Natur vieler Menschen, nicht aller, aber vieler Menschen, die sagen, warum soll ich mich anstrengen, wenn es auch so klappt? Ja, und da braucht es durchaus politische Entscheidungen, um Leistung wieder sich lohnen zu lassen, um auch und auch Unternehmensgründung wieder attraktiv zu machen. Also wenn ich ein Unternehmen gründe oder ein Gründer irgendwas Kleines mache und dann ständig drangsaliert werde mit irgendwelchen Vorschriften, dann vergeht einem auch nicht nur der Mut, sondern auch die Lust, das zu machen. Also da auch wieder. Also das zu erleichtern, weniger Abgaben, das muss sich einfach lohnen. Und dann erwacht auch wieder der Mut, der, ich glaube, nicht verloren gegangen ist, sondern einfach nur schlummert, weil es manchmal bequemer ist oder sich einfach nicht lohnt.
Also es muss doch was passieren, damit Freiheit und Eigenverantwortung wieder attraktiver werden. Allerletzte Frage, nochmal zurück zu Ihrem Buch Rolle rückwärts DDR. Frau Adler, wo stehen wir denn in 2025? Sind wir schon mittendrin in der Rolle nach hinten oder besteht noch Hoffnung, dass wir das Schicksal, das Sie als Kind kennengelernt haben, dem aus dem Weg gehen und in eine, ja, unsere freiheitliche Demokratie erhalten?
Ich habe das Gefühl, dass die Rolle rückwärts gestockt oder zumindest langsamer wird, dass da ein gewisses Erwachen passiert ist, wahrscheinlich auch aus der Not der Tatsachen und der Fakten heraus. Also wenn Unternehmen nicht mehr in Deutschland investieren, sondern im Ausland, ist es ein harter Fakt. Ja, wenn Menschen verurteilt werden für bestimmte Meinungsäußerungen, das trifft jetzt nicht nur besonders exponierte Personen, sondern das kann mittlerweile jeden treffen. Also jeder kann mittlerweile ein Schreiben im Briefkasten haben, eine Anhörung, weil er irgendwas irgendwann mal geäußert hat. Also das sind ja harte Fakten und das wird erkannt. Und da habe ich im Augenblick das Gefühl, dass zumindest diese Rolle rückwärts ein Stück weit langsamer rollt oder ins Stocken gerät. Und es könnte sein, dass wir in die andere Richtung gehen. Und da sehe ich uns im Augenblick. Und dafür hilft wirklich ein Bewusstmachen des aktuellen Trends, des Mainstreams und wirklich auch in die andere Richtung sich zu bewegen. Und dass wir uns in die andere Richtung bewegen, kann man manchmal auch daran erkennen, dass gerade auch so linke Kräfte irgendwie immer aggressiver werden. Ja, also wir haben jetzt eine Antifa, die immer mehr ja auch Übergriffe startet. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dort eine gewisse höhere Aggressivität jetzt auftaucht, weil offensichtlich auch die Gegenwehr auch stärker wird. Und da hoffe ich drauf, dass, wie gesagt, dass auch die bürgerlichen, die freiheitlichen Kräfte wirklich einfach lauter werden, da mehr gegenhalten und dass wir diesen Trend wirklich zum Stoppen bringen und dann in die andere Richtung umkehren können.
Frau Adler, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für das Interview und jeder, der mehr über das Thema Freiheit, Eigenverantwortung und den Vergleich zur DDR wissen möchte, Rolle rückwärts DDR, das Buch von Katja Adler, herzliche Empfehlung und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.